Herzlich willkommen bei den Feuilletönen. Ihr hört wie immer Jennifer Eichler. Hallo.
Und Thorsten Martinsen. Hallo.
Heute sprechen wir über die 90 Seconds to Midnight, das neue Album der französischen Indie-Rock-Band Axon Wald. Und über Scala, ein Soundtrack des britischen Komponisten Barry Adamson. Und für alle, die uns dann noch weiter begleiten, gibt es das Diskussionsthema Verantwortung ohne Ausreden. Ihr dürft uns also wieder ein bisschen predigen hören. Und für alle, die uns im Internet hören, haben wir dann das fränkische Kellerbier Schwarzbräu, Ex und Hop dabei. Mit diesen Worten übergebe ich direkt an meinen liebreizenden Kollegen.
Ja, vielen lieben Dank. Und der beginnt, wie du gerade eben schon zu Recht gesagt hast, mit Axon Wald und dem Album 90 Seconds to Midnight. Und wir haben es hier nämlich mit einer Indie-Alternative-Rock-Pop-Band und Indie-Band aus Paris zu tun, die 2001 von drei Studenten gegründet wurde, also von drei Freunden, die dann zusammen studiert haben eben. Und nach einigen EPs erschien dann 2004 endlich auch das Debütalbum Time We Spent Together, hieß es damals. Und nun im Jahre 2026 also 90 Seconds to Midnight. Es ist bereits das siebte Studioalbum der Band, die sowohl in englischer als auch in französischer Sprache unterwegs ist. Und so ist das auch auf diesem Album. Ich weiß mal gar nicht, ob es Axon Wald oder Axon Valdez oder ich weiß auch nicht, weil es auch so spanisch
ist. Ja, es sieht so spanisch aus, ne? Das habe ich mich auch gefragt. Aber nun.
Nun gut. Sie kommen aus Frankreich. Sie haben ein neues Album veröffentlicht. So.
So ist das. Ja, was hören wir hier? Indie-Rock, ne? Ganz viel zwischendurch auch durchaus mal Post-Rock. Und ich fand, sie haben sich auch ganz, sie haben einmal kräftig in den Topf der 80er Jahre gegriffen. Hm. Hier und da. Was so ein paar Sounds und Synths angeht. Auch so die Art, die Instrumente und die Stimme zu arrangieren. Also Stimmen sind häufig so ein bisschen untergeordnet. Also nicht irgendwie weg oder so, aber ne, also irgendwas klingelte da bei mir. Ich habe, bin nicht, kann man sich bei mir denken, nicht auf Namen gekommen von Bands, aber irgendwie klingelte es ein paar Mal. Ich dachte mir, wenn ich jetzt diesen Katalog der 80er Bands abrufen könnte, ich hätte bestimmt zwei, drei Referenzen rausgefunden. Habe ich nicht, aber es klingt, es hat da einfach so ein Feeling, so ein, ja, ein bisschen so ein Post-Punk und hier und da Post-Rock-Feeling. Die Songs sind auch bewusst relativ ruhig gehalten und man muss das Album, finde ich, sehr bewusst hören. Das ist aber was Positives, gerade für die Hörerinnen und Hörer dieser Sendung, glaube ich. Das machen wir eigentlich ganz gerne, denn es hat durchaus was zu sagen und was zu zeigen. Die Songs sind sehr, haben eine relativ hohe Variation, finde ich. Wenn man in diesem Indie-Ton erstmal drin ist, sind sie sehr unterschiedlich voneinander. Haben auch unterschiedliche Themen, also von irgendwie ökologischen und politischen Katastrophen, wir haben ja gerade Abandoned Water Park schon gehört, zu so Themen wie Distanz und Entfremdung. Das ist, da kommen verschiedene persönliche Themen auf den Teller. Und wie ich gelesen habe, war das Ganze tatsächlich auch inspiriert von einem Ortswechsel nach Brüssel von zwei oder von einem Menschen aus der Band und einer Freundin von jemand anders aus der Band und zwar von Paris nach Brüssel und der Abbildung dieses, ja, dieses unterschiedlichen Feelings zwischen den beiden Städten. Das fand ich ganz spannend, dass das inspiriert, weil ich hatte das Gefühl, dass die, dass eigentlich jeder einzelne Song so eine andere Atmosphäre zeichnet. Also ich hätte ihnen auch geglaubt, wenn sie gesagt hätten, wir haben da irgendwie 10 verschiedene Städte mit abgebildet. Das fand ich eigentlich besonders, dass sie sehr kohärent als Band wirken, aber die Songs aus sehr unterschiedlichen Atmosphären, Instrumentierungen und irgendwie, ja, so die Gefühlsbasis dieser Songs war sehr unterschiedlich. Ja, und deswegen hatte ich insgesamt sehr viel Spaß daran. Mhm. War sehr abwechslungsreich.
Ja, das war's. Sie sind ein bisschen back to the roots auf diesem Album gegangen, könnte man sagen. So sagte man, also habe ich mir angelesen, weil sie wohl zwischendurch irgendwo anders unterwegs waren. Jetzt sind sie aber wieder da hingegangen, wo sie hergekommen sind. Und das heißt, wir hören hier und jetzt, so war auch mein Empfinden, als ich es gehört habe, eher so 90er Jahre Indie-Rock und Indie-Pop. Das war jedenfalls mein Empfinden. Also ich war eher in den 90ern unterwegs. Der Titel bezieht sich wohl auch auf die Uhr bis zum Weltuntergang. Also 90 Seconds to Midnight. So. Also so eine Metapher für die sozialen, politischen und ökologischen Spannungen unserer Zeit halt. Und das führt dazu, dass das alles sehr direkt, sehr kraftvoll und typisch französisch natürlich auch ein bisschen melancholisch ist. Das gehört ja nun mal auch dazu und das finde ich auch gerade schön. Ich mag deswegen französischsprachige Musik auch so gern, weil die immer so ein bisschen melancholisch ist und das mag ich sehr gern. Dieses Album ist ja, wie schon erwähnt, zweisprachig und das passt auch genauso und das passt auch genauso gut wie alles andere auf diesem Album. Wie die Themen, die es verhandelt. Musikalisch ist das Album sehr reif, finde ich. Es gibt Balladen, es gibt rockigere Nummern, also schnellere Nummern. Also auch hier wieder Vielfalt in Sprache und Musik. Und das ist eigentlich natürlich mal wieder genau das Richtige für diese Sendung. Insgesamt finde ich, ist das alles sehr erfreulich. Und man muss sich eigentlich auch gar nicht hinter irgendwelchen, ja, größeren Namen verstecken, finde ich. Alles, was man hier hört, klingt erstmal sehr vertraut, aber eben ohne dieses nostalgische Gehabe, was andere so haben. Es klingt für mich jedenfalls wie so moderner 90er-Jahre-Indie. Mit klugen Texten. Es geht halt um den Spagat, den wir im Leben alle so erleben. Also zwischen Euphorie und Melancholie, zwischen Aufbruch und den Dingen nachdenken. Ne? Also den Dingen nachdenken eben. Und genau so ist eben auch die Musik so, zwischen diesen ganzen Extrema, so, die es so gibt. Aber du hast recht, ich glaube, man muss sich ein bisschen Zeit nehmen für dieses Album. Ich finde es total schön, dass es zweisprachig ist. Ich finde es schön, dass auch Französisch gesungen wird. Und wir haben dieses Album nicht nur besprochen, sondern es ist auch erschienen in diesem Jahr, im Jahre 2026. Und deswegen wollen und dürfen wir es natürlich auch bewerten auf unserer Skala von Steht, Läuft und Rennt.
So ist das. Wenn ich das so richtig gesehen habe, kommt das Album sogar am Tag dieser Sendung heraus. Yes. Also wenn ihr uns an Tag 1 hört, dann seid ihr auch schon in der Lage, dieses Album zu kaufen. Genau. Für mich war das ein sehr schnelles Läuft. Also wird, glaube ich, kein Album des Jahres für mich, aber hat mir sehr viel Spaß gemacht und lohnt sich auf jeden Fall auch nochmal reinzuhören.
Ja, dem schließe ich mich natürlich unumwunden mal wieder an. Für mich war das auch ein schnelles Läuft. Aus den schon von dir erwähnten Gründen. Alles gut, wir sind uns mal wieder vollkommen einig. Also 90 Seconds to Midnight von Aix-en-Valde oder Aix-en-Valdez, ich weiß es nicht, von Aix-en-Valde, sagen wir mal. Und es gab ein Läuft von Jenny und ein Läuft von mir.
Dann kommen wir damit zu unserem zweiten Album heute von einem ja auch sehr alteingesessenen Musiker, nämlich Barry Adamson. Gründungsmitglied von Magazine und langjähriges Mitglied von den Bad Seeds, die man ja von Nick Cave kennt, also Nick Caves Bad Seeds. Da Bassist gewesen, ist aber auch sehr etablierter Solokünstler und Filmkomponist. Unter anderem hat er zusammengearbeitet mit David Lynch, ist ja jetzt auch kein kleiner Name. Und mit Scala, mit 3 Ausrufezeichen, hat er einen Original-Soundtrack geschrieben zu einer gleichnamigen Doku über das Scala Cinema in London. Und das haben wir uns für heute angehört. Vielleicht ganz kurz zu dem Film, der hier musikalisch begleitet wird, ist, wie gesagt, eine Dokumentation über ein ganz legendäres Repertoire-Kino in King's Cross mit dem Namen Scala. War zwischen 78, also 1978 und 93 ein Ort der Gegenkultur, also Sexploitation, Horror, Kung Fu, LGBTQ+-Kino durchaus auch mal anarchische Dinge sind da gelaufen, also ein sehr spannender Ort. Und zu dieser Doku, wo dann natürlich Interviews kommen und irgendwelche historischen Dokumente, bla bla und so weiter. Ich habe es leider nicht sehen können, klingt aber musikalisch auf jeden Fall spannend. Dazu hat er nun komponiert eine Menge Musik von ja Jazz, Noir, Funk und auch ein bisschen was Experimentelles. Alles sehr schön düster und düster und klebrig, wie man sich das für so ein altes Programmkino vorstellt. So, Thorsten, mal wieder ein Soundtrack.
Ja, ein Soundtrack von einer Sache, von der ich so gar keine Ahnung habe. Also zunächst einmal muss man sagen, dass ich das Gegenteil von einem Cineasten bin und Leute, die uns länger zuhören, wissen das auch. Das heißt, ich habe natürlich überhaupt keine Ahnung, wovon diese Musik handelt. Ja? Also zum Kino oder Film an sich kann ich nur sagen, ich war in meinem Leben vielleicht 15 Mal im Kino. Wenn überhaupt. Vielleicht auch weniger. Also 15 ist schon sehr hochgegriffen. Wenn es hochkommt. Also ich muss also Musik bewerten, die von etwas handelt, von dem ich schlicht keine Ahnung habe. Es ist ein Soundtrack von einer Sache, die ich noch vom Hörensagen kenne. Und entsprechend ratlos hätte mich das Ganze zurückgelassen, wenn ich versucht hätte, eine Verbindung herzustellen in irgendeiner Form. Trotzdem habe ich natürlich Musik gehört und dieses Album gehört und da gab es ein paar jazzige Passagen, da gab es ein bisschen Funk, da gab es auch mal ein bisschen was Experimentelleres, da gab es aber auch ein bisschen Post-Punk und natürlich auch ein bisschen Indie. Das macht ja auch Sinn, denn es geht ja wohl hier so ein bisschen um so ein kleines Indie-Kino-Skala eben, die Geschichte, die davon eben erzählt wurde und wird in dieser Doku, also macht das Ganze ja dann auch Sinn. Für Menschen, die im Kino mehr zu Hause sind als ich, ist das bestimmt noch viel toller als für mich. Dennoch kann ich natürlich wiedergeben, dass es Stimmungen gibt, die hier beschrieben werden. Und das klingt auch gut und das gelingt auch tatsächlich gut. Und ich konnte mir auch schon vorstellen, im Kino zu sitzen, im Rahmen meiner mir gegebenen Möglichkeiten und den ein oder anderen Film zu schauen. Also da schon mal alles richtig gemacht. Auch die Abwechslung kommt ja nicht zu kurz. Auch dafür gibt es natürlich ein großes Lob. Ich finde auch die 42 Minuten sind okay, das passt schon ganz gut. Produziert ist das Album auch okay, da gibt es auch nichts zu meckern, nur der Zugang zum eigentlichen Thema, der hat mir natürlich komplett gefehlt und so konnte ich dann nur so erahnen, was er mir damit sagen wollte, so wo es hingeht, was ich für Bilder im Kopf haben hätte sollen, zumal ich das Skala selber natürlich noch weniger kenne als jedes andere Kino, so, also ich habe da nur so eine theoretische Vorstellung von dem, was die Musik so beschreibt, aber trotzdem fand ich die Musik spannend, also trotzdem konnte ich das ja hören und das konnte das Ganze ja auch entsprechend rezipieren und fand die Abwechslung cool und ich fand die Stimmung, die erzeugt wurde, cool. Hab nur leider gar keinen Zugang zu dem Thema halt. Ja.
Ja, ich meine, das Skala in London kenne ich leider auch nicht. Ich kenne lustigerweise ein Skala in Bielefeld. Das ist vielleicht angelehnt, das kann sein. Das war auch nämlich ein kleines Programmkino. Was ich, glaube ich, ganz gut kenne, ist, oder zumindest wovon ich eine Vorstellung habe, ist diese ganz besondere Atmosphäre kleiner Indie-Kinos, die ich sehr liebe, auch wenn ich leider auch also selten bis nie dazu komme, eins zu besuchen, weil sie ja leider in den letzten Jahrzehnten durchaus viel ausgestorben sind. Aber es gibt sie noch, gerade in den Großstädten. Was dieser Soundtrack toll macht, ist diese Kombination aus so einem düsteren Noir-Jazz, den man auch irgendwie unter so einen, weiß ich nicht, 40er-Jahre-Krimi legen könnte und so einer ganz verspielten Art und Weise mit verschiedenen Instrumenten diese, im Grunde auch wieder diese düstere Stimmung einzufangen, die aber halt dieses, so eine merkwürdig sexy Art von verspielt hat, wo man einfach erwartet, dass es nach Zigaretten riecht und dass man irgendwie durch dunkle Gänge irgendwo läuft und solche Orte, an denen bunte Figuren und Persönlichkeiten verschiedenster Art sich irgendwie an Orten treffen, wo sie selbst sein dürfen, entgegen irgendwelchen Mächten, die sie versuchen, davon abzuhalten. Also das ist, und das ist so eine von diesen Stimmungen, die er da erzeugt. Also durchaus komplexe Dinge, die ich natürlich auch einfach rein assoziiere durch dieses Indie-Kino-Thema. Aber er hat immer wieder zwischendurch diesen cineastischen Pomp, will ich fast sagen. Es wird zwischendurch richtig groß angefühlt. Aber dann immer wieder diese Back-Alley-verrauchte Kneipe-Noir-Geschichte. Tolle Kombination und wer diese Art von Stimmung und diese Art von Funk und Jazz mag, hat hier, glaube ich, richtig viel Spaß. Auch ohne die Dokumentation gesehen zu haben. Wobei ich mir vorstellen kann, dass auch die gar nicht schlecht ist. Ist auf jeden Fall ganz gut bewertet. Ja. Also wenn man da die Gelegenheit hat, durchaus auch mal reinschauen.
Auf jeden Fall.
So, und dieser Soundtrack ist auch im Jahre 2026 erschienen. Das heißt, wir können ihn bewerten, ganz musikalisch auf der Skala von Steht, Läuft und Rennt.
Ja, auch dieses Album bekommt von mir ein schönes Läuft.
Ja, da schließe ich mich an. Ein schönes Läuft. Tolle Tracks dabei. 22 Tracks auf 42 Minuten, glaube ich, ist auch unser Rekord an viele Tracks in kurzer Zeit. Aber genau die richtige Länge, ne?
Absolut. Also,
macht
total
Spaß. Also, der Soundtrack zu Scala von Barry Adamson hat von uns ein zweifaches Läuft bekommen.
So nämlich.
Und damit kommen wir zu unserem Thema der Woche. Verantwortung ohne Ausreden. So lustigerweise, dazu habe ich mich ja erst auch, da kann ich auch zwischendurch mal philosophisch werden, Verantwortung, Schuld, sehr unterschiedliche Konzepte. Jetzt bin ich gespannt. Welche Ausreden hörst du denn?
Ich weiß gar nicht, welche Ausreden ich habe. Wir haben ja alle immer Ausreden, ne? Also ja, für alles Mögliche. Also zunächst einmal, wie üblich in der Philosophie, müssen wir erstmal definieren, was Verantwortung überhaupt ist. So. Und Verantwortung meint die Bereitschaft, für das eigene Handeln einzustehen, ohne sich hinter Umständen, Systemrollen oder vermeintlichen Sachzwängen zu verstecken. Nicht wahr? Also keine Ausflucht auf die, weiß ich nicht, Verhältnisse, die anderen, die Zeit, sondern eben ein bewusstes Ich. Also ein Ja zur eigenen Beteiligung, wenn man so will. Also ich war das. Ja. Man könnte sagen, es geht um die Anerkennung der eigenen Handlungsfreiheit und damit natürlich auch, damit einhergehend, der eigenen Schuld, der eigenen Pflicht und der eigenen Antwortfähigkeit. Es heißt eben ich sagen und nicht die oder wir. Und wenn wir mal unsere Lieblingsphilosophinnen, die wir hier immer so haben, zu Rate ziehen, dann würde Camus sagen, in seiner typischen Art, Verantwortung zeigt sich im Trotzdem, also im Handeln, ohne metaphysische Garantien. Typisch Camus, nicht wahr? Und gerade so, wenn wir so über bürokratische Systeme nachdenken, entsteht natürlich die Versuchung, Verantwortung zu delegieren. Das machen wir alle gerne, indem wir zum Beispiel sagen, nee, ich habe ja nur das gemacht, was der oder die gesagt hat. Ich habe ja nur Befehle ausgeführt. Nicht wahr? Arendt hat das sehr schön formuliert, indem sie gesagt hat, nicht das Dämonische ist gefährlich. Also ist dieses, was ja viele Leute so diesen Nazis immer zugeschrieben haben, ne, diesem tausendjährigen Reich. Das ist ja alles so dämonisch, das waren ja alles Teufel. Nee, sondern das Ausweichen vom persönlichen Urteil, das ist das Gefährliche. Dass man sich darauf beruft. Dass man sagt, die waren das, das waren die Teufel, das was war, die, ich habe damit, ne, so.
Ich wollte das ja gar nicht.
Genau.
Die sind böse.
Ne, wie Hannah Arendt zu Recht gesagt hat, die haben alle, selbst die Führenden, also nicht nur Eichmann, auch Leute wie zum Beispiel Goebbels und, nicht Goebbels, wie heißt der andere noch, dieser Göring und Co., die haben alle immer wir und die gesagt. Niemand von denen hat ich gesagt. Kein einziger. Verantwortung heißt also erstmal selbst denken, selbst urteilen und selbst antworten. Für sich selbst einstehen. Das ist gar nicht so einfach. Ja, muss man lernen. Ja? Das hat auch was mit Ernst nehmen zu tun übrigens. Weil wenn man Verantwortung. Ja, natürlich. Ja. Verantwortung beginnt dort, wo ich mich als vernünftiges Subjekt überhaupt erstmal ernst nehme, würde Kant sagen. Recht hat er.
Man muss verstehen, dass man selbst überhaupt die Fähigkeit und dann, ne, wenn du bei Arendt bist, wer die Pflicht hat, irgendwas zu beeinflussen.
Ja. Richtig. Mhm. Ja? Und so, wie man so ist, hat man immer schöne Ausreden. Zum Beispiel, nee, das war der Feed, der mich dahin gebracht hat. Ich kann gar nichts dafür. Das war der Algorithmus. So, mag zum Teil richtig sein, aber man hat ja trotzdem eine Verantwortung dafür. Das vergessen viele Leute. Mhm. Der Markt verlangt, dass ich das tue.
Oh Gott.
Ja. Ne? Genau, die Welt. Ich reagiere nur, ich bin dafür gar nicht verantwortlich. Ja? Und so haben alle am Ende erstmal eine Verantwortung. Und Verantwortung ist auch nicht Moral eigentlich, das hat auch gar nichts mit moralischem Zeigefinger zu tun, sondern Verantwortung ist eigentlich erstmal eine Zumutung gegenüber sich selbst. Denn Verantwortung heißt, sich selbst im Spiegel zu sehen. Sich ernst nehmen. Was auch nicht so einfach ist, machen viele Leute nicht.
Das stimmt.
Ja, sich auch erstmal ernst nehmen. So, das eigene Denken ernst zu nehmen.
Oh ja, ja.
So, und an die Bequemlichkeit denken, die damit immer einhergeht auch, nicht?
Das ist, ich glaube, was viele Leute an der Stelle zusammenwerfen, ist Verantwortung und Schuld. Man kann durchaus verantwortlich für etwas sein, obwohl man überhaupt nicht schuld ist. Man kann sogar verantwortlich für etwas sein, ohne direkte Ursache. Das fand ich besonders spannend beim Nachdenken über dieses Thema, um da auch auf unsere Lieblingsphilosophen zurückzukommen. Dieses Lösen der Ursache von der Verantwortlichkeit ist wohl etwas, was eher so im 20. Jahrhundert philosophisch besprochen wurde. Unter anderem von dem guten Karl Jaspers, den wir ja durchaus auch mal in der Sendung haben, der halt explizit unterscheidet zwischen der Schuld, die rückwirkend ist, ne, wo man kausal sagen kann, so der war schuld, sonst wäre das nicht passiert. Der hat das angestoßen. Und halt der Verantwortung, das ist entweder eine politische Verantwortung oder bei ihm jetzt auch gerne mal eine metaphysische Verantwortung, aber die auch entstehen kann, wenn gar nicht irgendwie eine Ursache bekannt ist oder wenn, ne, so. Das passt ganz gut zu dem, was Hannah Arendt an dem Punkt gesagt hat, nämlich, dass man auch für einen Zustand verantwortlich sein kann, weil man Teil eines Systems ist. Nicht, weil man das verursacht hat, nicht, weil man schuld dran ist, sondern einfach nur, weil man Teil des Systems ist, was dafür gesorgt hat, dass etwas passiert. Also, ne, sprich wieder Nazis, einfach nur die Tatsache, dass ich in dem System stecke oder von dem System profitiere oder nichts an dem System ändere, macht mich mit auch verantwortlich, weil Verantwortung, da sind wir bei Hans Jonas, den kannte ich vorher noch gar nicht.
Doch, ja, der war
interessant
Prinzip genug. Prinzip Verantwortung, ja.
Genau, dass Verantwortung sich im Gegensatz zur Schuld eben in die Zukunft richtet oder auf die Zukunft vor allem richtet. Ursache ist sekundär, ist wichtig irgendwie auch zu analysieren langfristig, aber entscheidend ist, und das ist die Definition von Verantwortung, die ich eigentlich am liebsten mochte jetzt so in der Vorbereitung der Sendung, wer heute Macht hat, zukünftige Schäden zu verhindern, ist verantwortlich. Und das schließt eine Menge Leute ein. Wenn wir bei Sachen sind, die viele Leute über lange Zeit zum Beispiel zu verschulden haben, bin ich sofort gedanklich bei der Klimakrise zum Beispiel. Verantwortlich ist, wer heute Macht hat, zukünftige Schäden zu verhindern, und das sind definitiv wir alle.
Zum Beispiel. Ja. Zum Beispiel. Aber man muss natürlich auch für das, was man gemacht hat, Verantwortung übernehmen.
Ja.
Definitiv. Das kommt ja auch noch dazu. Ne, das ist ja klar. Das ist auch wichtig. Ja, also ich glaube, das ist der Unterschied zwischen Schuld und Verantwortung ist, wenn Menschen AfD wählen, dann sind die daran schuld, dass diese Partei stärker geworden ist. Das entbindet mich aber nicht von der Verantwortung, weil ich zur gleichen Zeit lebe, dass es nicht noch schlimmer wird. Das ist der Unterschied zwischen Schuld und Verantwortung. Ich bin natürlich nicht schuld daran, dass die AfD größer geworden ist in dem Moment, weil ich sie nicht gewählt habe. Aber ich bin dafür verantwortlich, dass sie vielleicht so groß geworden sind. Kann ja sein. Und dass es nicht noch schlimmer wird. Dafür gibt es eine Verantwortung, die ich übernehmen muss. Also im Großen und im Groben. Und dann gibt es natürlich die Verantwortung für sich selber auch. Für seinen Körper. Für den Körper, den man hat. Dafür trägt man ja Verantwortung. Das wissen chronisch Kranke schon sehr früh.
Ja.
Nicht wahr? Man trägt Verantwortung für das Handeln, was man so in die Welt trägt. Und das sollte man sich immer wieder bewusst machen. Dass man natürlich auf andere Menschen einen Einfluss hat, indem man etwas tut oder nicht macht. Nicht wahr? Indem man etwas macht oder lässt. Indem man etwas sagt oder nicht sagt. Dafür trägt man die Verantwortung. Also man trägt für alles Mögliche Verantwortung. Und eben vor allem dieses sich selber ernst nehmen. Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Geschichte. Denn nur wenn man sich selber ernst nimmt, kommt man überhaupt, glaube ich, überhaupt weiter in dem Denken. Ja, also Verantwortung, eben wie Camus das sagt, in diesem Trotzdem, also im Handeln, da würde Hannah Arendt natürlich wieder sofort zustimmen, ohne irgendwelche metaphysischen Garantien, also ohne, dass du weißt, wo es hingeht. Nicht wahr? Und dieses Delegieren eben. Und zwar nicht delegieren im Sinne von, mach du das mal, ich lass das mal, sondern im Delegieren jetzt wirklich Verantwortung delegieren, im Sinne von, ich war das ja gar nicht. Ich kann ja gar nichts dafür. Das machen mittlerweile auch viel zu viele. Und Kant hat recht. In dem Moment, wo ich mich als vernünftiges Subjekt ernst nehme, beginnt Verantwortung. Wenn ich mich selber nicht ernst nehme, kann ich auch nicht verantwortlich handeln. Das geht gar nicht. Ich muss mich schon ernst nehmen. Und das, was ich tue, natürlich auch. Nicht wahr? Sonst funktioniert die ganze Verantworterei nicht. Sonst funktioniert auch der ganze kategorische Imperativ nicht.
Das ist wahr. Und weißt du, was dazu auch gehört? Dass wir uns gegenseitig ernst nehmen.
Richtig.
Und unsere jeweilige Macht, Dinge, also zu handeln. Das ist natürlich auch eine Sache. Wenn man Leuten kategorisch abspricht, irgendwie ihre eigenen Entscheidungen zu treffen, dann ist es eigentlich kein Wunder, wenn sie selbst denken, dass sie keine eigenen Entscheidungen treffen, sondern nur Opfer ihrer Umgebung sind.
Ja, aber auch die haben natürlich wieder Verantwortung.
Natürlich, die haben die Verantwortung, das zu reflektieren und ihre Meinung dazu zu ändern, aber ja, das, genau.
Also, das ist halt wichtig. Mhm. Man darf sich selber auch nicht zu klein machen. Das beginnt schon damit, ich kann ja doch nichts tun. Meine eine Stimme zählt ja nicht. Zum Glück übrigens, weil es wäre schlimm, wenn eine einzelne Stimme zählen würde. Also, ne? Aber das ist eine ganz andere Geschichte. Da müssen schon ein paar mehr Stimmen zusammenkommen. Aber ne? Das ist natürlich eine Art der Verantwortung. Wählen gehen und was du wählst, dafür trägst du verdammt nochmal die Verantwortung. Dazu musst du dann auch stehen. Und nicht, ich habe die ja bloß gewählt, weil. Nee, du hast die gewählt, weil du die wählen wolltest. Nicht weil, sondern weil du das wolltest. Und nicht wegen irgendwas anderem. Um die anderen zu ärgern oder sonst irgendwas. Nein, du wolltest die wählen an diesem Tag. Und da musst du dann auch für einstehen. Fertig. Und das ist so. Wer die AfD wählt, muss dafür gerade stehen. Machen ja auch viele nicht. Ne? Das gehört dazu. Dieses Rauswinden ist immer schwierig halt. Das versuchen wir alle immer andauernd.
Ja, klar. Ne? Ja, ich glaube, es ist wirklich diese Vermischung von Schuld und Verantwortung. Man denkt sich, aber ich bin doch gar nicht schuld. Ich wollte ja gar nichts Böses und mag alles richtig sein. Klar, ich will auch nichts. Also, aber das tut ja nichts zur Sache, egal was für gute Intentionen man hatte. Wenn man was getan hat, ist man verantwortlich dafür, mit den Folgen umzugehen.
Richtig.
Und wenn die schlimm waren, dann hat man die Verantwortung, daran etwas zu ändern, wenn man irgendwie in der Lage ist.
Richtig. Ganz genau. Und deswegen darf man sich selber nicht die Verantwortung absprechen, weil das ist auch eine Entwertung seiner selbst und ihrer selbst. Auf jeden Fall. Aber auch den anderen eben nicht. Den darfst du das natürlich auch nicht absprechen. Eine der schlimmsten Sachen, anderen Menschen aus der Verantwortung zu entlassen, ist zum Beispiel, Männer sind wie Tiere. Das ist einer der schlimmsten. Das ist zum Beispiel so ein Ding. Das impliziert schon, die können ja nichts dafür. So. Das ist schon einer dieser Beispiele, wo du andere Leute sozusagen aus der Verantwortung per se schon mal rausnimmst.
Wunderbares Beispiel auch, weil es quasi täglich kommt.
Genau.
In unserer Gesellschaft weiterhin dieses Vorurteil, weil völlig egal, wie stark ein Impuls ist oder wie sehr wir gesellschaftlich Männer dazu immer noch erziehen mögen, dass sie irgendwie Dinge tun dürfen, die sie nicht tun sollten. Sie haben die Verantwortung dafür, sich anders zu verhalten oder Wege zu finden, sich anders zu verhalten.
Richtig.
Genau. Eben nicht animalisch, sondern menschlich.
Richtig. Richtig. So sieht's aus.
Ja.
Genau.
Genau. Und wenn wir schon bei Stereotypen sind, wie heißt es? Es gibt so einen berühmten Buchtitel, irgendwie Frauen können nicht einparken und Männer irgendwas anderes.
Du meinst den Mario Bart-Kram? Das ist, glaube ich, ein Programmtitel von ihm. Warte mal, wie war das noch?
Ja, aber er zitiert da irgendein Buch. Ist ja auch egal.
Ah, egal.
Jedenfalls, es gilt natürlich auch im Kleinen. Ne? Wenn du nicht einparken kannst, bist du dafür verantwortlich, entweder nicht mehr Auto zu fahren oder einparken zu lernen. Also ne, vom Kleinen bis zum Großen, von den großen moralischen Fragen bis zu den kleinen Alltagsdingen. Wir sind verantwortlich für uns.
Also du kannst weiterhin nicht einparken können. Du musst
ist völlig
nur,
in Ordnung.
Ja, genau.
Ich merke halt nicht rum, dass das Auto schuld ist. Oder
nee, genau. Es ist nicht das Auto schuld oder sonst was, sondern eben, das kannst du halt nicht. Musst du halt für einstehen. Ist ja nicht schlimm.
Nö, gar nicht. Also. Aber ne, sich dann auszuruhen auf, ich bin halt eine Frau.
Einparken. Das geht natürlich nicht.
Nee. Nee,
sondern ich kann es halt nicht. So. Warum? Erstmal egal, ich kann es nicht. So, dazu muss ich dann dafür einstehen. Ne? Und wenn ich damit den ganzen Verkehr im Moment gerade mal aufhalte, dann muss ich dafür gerade stehen. Dann muss ich sagen, ja, ich kann es nicht, es liegt an mir. So in dem Moment. Das ist halt so eine kleine Geschichte, aber so wichtig ist natürlich, dass man sich überhaupt erstmal ernst nimmt. Ich glaube, das könnte sehr viel Leid auch verhindern. Sich selber ernst nehmen heißt das Zwiegespräch mit sich selbst auch. Da muss man dann Verantwortung für das übernehmen, was man gemacht hat. Das ist auch ganz wichtig, dass man das vielleicht mal macht. Sich selber auch mal reflektieren. Das kann ja nicht immer schlecht sein. Es gibt ja auch viele Dinge, die gut gelaufen sind im Leben, wo man sagen kann, dafür trage ich Verantwortung. Cool.
Das ist die Kehrseite, ne? Dass Leute, die sich selbst nicht ernst nehmen und ihre Verantwortung auch die guten Sachen nicht ernst nehmen. Also wenn dann was toll gelaufen ist, dann war das halt Gott oder alle anderen oder ich hatte ja Glück oder was bestimmt auch stimmt. Ne? Aber dann auch die Verantwortung zu akzeptieren für die guten Sachen, die man vielleicht geschafft hat, wo man sich richtig entschieden hat.
Richtig.
Ja, auch das gehört dazu. Das ist so der tragische Teil, wenn man auch das nicht kann.
Total wichtig. Auch dafür muss man einstehen. Das können Menschen auch nicht so gut. Man darf auch mal positiv über sich reden, wenn man was richtig gemacht hat. Auch das gehört zur Verantwortung dazu. Man macht ja nicht von morgens bis abends immer alles falsch, ganz im Gegenteil. Wir machen wahrscheinlich mehr richtig, als was wir falsch machen im täglichen Leben. So, das ist doch wunderbar. Was will man mehr? Und das gilt dann eben für alles, was man macht. Zum Beispiel auch, was den Genuss von Alkohol angeht.
Aha. Ja. Ist das schon eine schlaue Überleitung?
Ja, das ist eine sehr schlaue Überleitung, finde ich. Weil auch da gilt natürlich das Prinzip Verantwortung. Übrigens, Hans Jonas war ein Kommilitone von Hannah Arendt.
Ah, das erklärt. Okay. Ja.
Das wollte ich noch anbringen. Die haben zusammen in Marburg, waren die nämlich, genau. Ja, genau. Ja, und in diesem Zusammenhang würde ich sagen, speaking of Verantwortung und Alkohol, Bier?
Bier.
So. Bier. So. Dann wollen wir mal gucken. Also. Wir haben es zu tun mit der Brauerei Schwarzbräu. Das ist eine traditionsreiche, inhabergeführte Familienbrauerei mit Sitz im Markt Zusmarshausen, das liegt im Landkreis Augsburg in Bayern. Diese Brauerei gilt als die meistprämierte Brauerei Deutschlands mit über 700 nationalen und internationalen Auszeichnungen. Heute wird die Brauerei in fünfter Generation von Leopold Schwarz geleitet und beschäftigt ungefähr 85 Mitarbeiter. Das Vertriebsgebiet ist normalerweise eher regional, so circa 40 Kilometer rund um den Standort, also so Landkreis Augsburg, so um und bei, so und um zu, wie man im Norden sagt. Das Tolle an dieser Brauerei ist, sie haben als eine der ganz wenigen noch eine eigene Mälzerei. Das ist doch mal was. Also ähnlich wie Beaumont oder Highland Park oder, ne, so. Ja, wirklich. Ja. Die haben das noch. So, wir haben es zu tun mit einem Pale Ale. Wir haben es mit 12,4 Grad Plato zu tun, mit 5,4% Alkoholvolumenprozenten, Hopfenbittere, weiß ich nicht, aber es gibt Brauwasser, Gerstenmalz und Hopfen, und zwar Summit, Simcoe, Cascade und Select. Mhm. Jawohl, als Aromahopfen. So, und jetzt ist dieser tolle Verschluss wieder. Ja.
Ja, da ist ein schön. Muss ich mal an dieses alte Lied denken, mit dem Nippel durch die Lasche ziehen und wie nennt man diese Art von Verschluss eigentlich? Das ist für mich ein Thunfischdosenverschluss.
Ja, irgendwie schon, ne?
Mit so einem Ring, den man dann rumzieht.
Irgendwie und, schon, ja. Witzig. Das ist wirklich wie so ein Thunfischding, sie. Ex und Hop heißt das Ganze übrigens.
Auch wieder sehr guter, mehrdeutiger Name. Ja,
ja. Wir haben es mit einer Steini-Flasche zu tun.
Immer gut.
Jo.
Die schöne kleine, ich finde, das ist die perfekte Flasche.
Ist es.
Also die,
ist so.
Die ist breit genug zum Festhalten, klein genug, zum, dass man nicht überall dran stößt als tolpertiger Mensch wie ich.
Auch Molly genannt. Ne?
Sieht gut aus. Ja, das passt. Passt auch noch in die Kühlschranktür. Von daher.
Definitiv.
Alles richtig gemacht.
Und ich muss immer an Astra denken.
Ja.
Genau. Sofort.
Das kennt man so.
Ja. Also.
Ja, speaking of Ex und Hop, den Hop, den riecht man schon, der kommt schon hier rüber. Gell?
Ja. Schön, ich finde übrigens schöne Flasche, also nicht nur die Flasche, sondern auch das Emblem sehr schön. Schwarz und so, schick, schick.
Ja.
Sehr edel. Schaum übrigens erstaunlich stabil. Mhm. Also ein bisschen besser als beim Pilz. Dann wollen wir die ganze Geschichte mal verriechen, ne?
Oh ja.
Ja, typisches Pale Ale, fruchtig, ne?
Ja, fruchtig, genau. Viel Zitrus auch dabei. Mhm. Aber es hat auch irgendwie so was sehr... So ein bisschen Wiese, Kräuterwiese.
Ja, und es gibt noch was Besonderes an diesem Bier, das sieht man vielleicht auch. Mhm. Es ist nämlich trüber Bernstein. Das liegt daran, dass dieses Bier nicht gefiltert ist, also nicht Nicht gefärbt und nicht kühl gefiltert. Nee, das war was anderes. Also tatsächlich, das ist wirklich wie beim Whisky hier. Eigene Mälzerei. Das ist ein Springbank. Das Bier wird nicht gefiltert.
Ja. Schön fruchtig.
Ja, genau. Bisschen apfelsinig auch.
Mhm. Oh ja, stimmt.
Ja, also ich fürchte, wir müssen das mal probieren.
Oh nein. Dann
ja, Prost. Dann. Prost. Oh.
Ist ein bisschen bitter, ne?
Jo.
Bisschen bitter und es hat, es hat diese gebackene Note.
Ja, irgendwie. Hat es definitiv.
Dieses Brotige.
Ja.
Lecker. Ja, nicht schlecht.
Sehr lecker, ja.
Schön rund, also.
Sehr. Oh. Ja, aber sehr frühlingshaft, finde ich.
Stimmt. Ja, aber diese Kombination aus den vielen hellen Früchten und diesem Kräuterregen, das hat gleich sowas von Frühlingswiese. Ich weiß nicht warum. Das ist schön. Ja.
Die trauen sich vor allem mal was. Ein bayerisches Bier mit so viel Hopfenbittere, schön.
Ja. Das ist doch ungewöhnlich.
Sehr ungewöhnlich, tatsächlich, ja. Bin ich sicher, ob das so erfolgreich ist da unten.
Das kann man ja auch hier oben kaufen. Also.
Ja, ja, schon. Aber ich bin mir nicht so sicher, ob der, weil die ja hauptsächlich in diesem Bereich da, so Augsburg, Landkreis, 40 Kilometer und so. Ich bin mir nicht sicher, ob der Mensch da unten das alles so mag. Die mögen ja eher die milderen, ne? Mhm. Also die etwas voluminöseren.
Die Süße, ja.
Ja. Ja. Weil Körper schön. Hat das Bier
also, durchaus. Körper hat es, genau. Mhm. Ich finde es irgendwie schön, das springt mich nicht so an. Es ist einfach total schön ausgewogen, interessante Noten, leicht bitter, aber total angenehm. Aber so, es bietet sich nicht an, aber es eckt auch nicht an. Es ist irgendwie so, es ist einfach da und auch gut.
Ja, es ist toll. Also.
Finde ich gut, ja. Ach Mann, ey, es ist schon wieder so langweilig zu bewerten.
Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, es kommt bei mir nicht ganz an die Einbäckerei und an die Dithmarscherei ran. Das sind schon noch andere Biere, finde ich. Für mich. Also das heißt ja nicht, dass die besser oder schlechter sind, sondern dass ich sie nur einfach lieber mag. Also bei mir würde das, ist wirklich toll. Also es ist wirklich ein tolles Bier. Ich verstehe auch, warum die so viele Preise kriegen. Und wir haben schon wirklich gute Biere von denen auch getrunken. Und ich finde dies auch echt lecker. Und deswegen bekommt dieses Bier von mir, ich presche jetzt einfach mal vor und sage, ich gebe dir mal 6 Punkte.
Ah, wow. Okay. Sehr gut. Ich war tatsächlich bei 5, hätte ich gesagt. Schmeckt mir sehr gut. Aber ist auch total unspektakulär. Und ja, ich brauche die Luft nach oben, glaube ich, für unsere ganzen Einbäckers und Dithmarschers. Deswegen kriegt es von mir 5 Punkte.
Jo. Dann haben wir verkostet das Ex und Hopfen und Schwarzbräu und es gab 5 Punkte von Jenny und 6 Punkte von mir. Und damit sind wir ans Ende auch dieser Sendung angekommen und selbstverständlich haben wir auch das nächste Mal wieder Musik, Spiel und Tanz sozusagen. Also Musik, gesellschaftliches,
niemand philosophisches. Niemand möchte uns tanzen sehen.
Ja. Und wahrscheinlich hinten raus noch ein Bier.
So ist das. Wir hören Eo mit Malandra. Malandra? Wir hören außerdem Mary Latimore und Juliana Barwick mit Barwick heißt sie. Mary Latimore und Juliana Barwick mit Tragic Magic. Mhm. Wir reden darüber, warum wir uns selbst gern belügen. Mhm. Und dann verkosten wir noch ein Dithmarscher Jubiläumsbier 1775.
So. Und das mag ich ja super gerne.
Hattet man schon geht ja mal. Also,
das finde ich richtig toll. Drauf. Das gesagt, ihr könntet uns mal kommentieren bei Spotify, bei Apple, bei, weiß ich nicht, Mastodon, Blue Sky oder auf unserer Homepage. Und da fällt mir gerade ein, das hat nämlich auch jemand gemacht und zwar der liebe Klaus. Und zwar bei Mastodon hat er uns kommentiert und da geht es um Megadeth tatsächlich. Und zwar, der Vater eines der Schlagzeuger war der Jazz-Saxophonist Don Menza. Und der war unter anderem in Max Gregers Big Band. Die Eltern erinnern sich an Max Greger, das sehr bekannter Big Band-Leader. Dieser Don Mensa war aber 2005 auch in der Big Band von Klaus. Interessanterweise. Und der hat erzählt, dass dieser Gregor eigentlich nicht die Soli selber gespielt hat, sondern dass er die gespielt hat. Und dass sogar live, wenn es um Live-Konzerte ging, dann hatte er hinter dem Vorhang gestanden, während der Meister so tat, als ob. Interessanter Fun-Fact. Und das ist eben der Vater eines der Megadeth-Schlagzeuger.
Cool.
Spannend. Alleine schon, dass einer unserer HörerInnen, also in dem Fall Hörer, mit dem Vater von einem der Megadeth-Schlagzeuger in einer Big Band spielt, finde ich schon genial.
Ja, das ist schon was Besonderes.
Und dass der dann auch noch für Max Greger die Soli live in dem Vorhang gespielt hat, das finde ich ja bemerkenswert. Spannend.
Das sind die Geschichten, die wir brauchen.
Absolut. Also,
ja, dankeschön für diese Anekdote.
Ja, toll. Total. Wir freuen uns. Also, wenn auch ihr nicht nur solche tolle Geschichten habt, sondern allgemein nur einfach was sagen wollt, macht das gerne bei Blue Sky, macht das gerne bei Mastodon, macht das gerne bei uns auf der Homepage oder bei Spotify oder Apple. Und in diesem Sinne, wenn ihr damit fertig seid, dann ist die Woche um, dann sind wir wieder da. Und bis dahin bleibt uns an dieser Stelle nichts anderes, als zu sagen, bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.